Kommst du von Edeka? Man muss dazu sagen, Micky Beisenherz kommt mit einer großen, mit einer Edeka wiederverwertbaren Einkaufstüte hier rein.
Mit einer essbaren Einkaufstüte. Zwei Kartons. Fantastisch. What?
Ich habe Post vom FC Augsburg.
Ich habe Post vom FC Augsburg.
Zwei Steine für ein Halleluja. Jetzt, wo Chuck Norris tot ist, beißt Micky Beisenherz.
Bin ich der letzte noch lebende?
Wird er zum Steinbeißer?
Bin ich der letzte noch lebende Kultfighter?
Ich habe ja einmal, also er ist ja noch gar nicht, er hört mich ja noch gar nicht.
Ja, aber das macht nichts.
Was denn? Was ist
er macht sowieso sein Ding hier.
Ich mach mein Ding.
sag ich doch.
Ja, sicher. Ja.
Ich habe ja einmal in diesem Podcast tatsächlich meinen absoluten Lieblings-Chuck Norris-Gag erzählen dürfen.
Ja.
Das war, und das weiß ich noch ganz genau, ich war in Lübeck und das war die Woche, in der Corona begann. Aber so richtig. Woche später war alles dicht. Ja. Und da haben wir einen Podcast aufgenommen. Ich saß im Hotel und ich weiß noch, Mike war zu spät. Und Micky und ich mussten uns die ersten 5 Minuten unterhalten und das war extrem seltsam. Das war extrem seltsam. Natürlich. Aber ich möchte ihn an dieser Stelle nochmal wiederholen und er kann von mir aus auch gepiept werden. Aber warum wurde Chuck Norris von seiner Tante geboren?
Keiner.
Weil sich niemand getraut hat, seine Mutter zu ficken.
Mein Gott.
Okay. Den hat mir damals in einem Café in Charlottenburg ein 12-Jähriger erzählt. Der Bruder von einem guten Freund.
Natürlich. Sehr schön. Also handwerklich blitzsauber, muss man sagen. Ne? Ja, selbstverständlich. Ja.
Auf jeden Fall.
Micky, ich schneide mal direkt mit einer persönlichen Frage rein, weil du es ja bei Apokalypse und Filterkaffee mehrfach groß angekündigt hast.
Ja.
Wie war denn Fußball am Samstag? Und ich meine nicht Borussia Dortmund gegen den HSV abends im Stadion, sondern ich meine du und 21 andere verschwitzte Männer und Frauen auf dem Knacki.
Richtig.
War es die große Katharsis, die du dir erhofft hattest?
Es war wunderschön. Es war wunderschön. Es war ganz herrlich bei herrlichem Frühlingswetter. 22 Menschen, die glücklich waren, einander zu haben. Das Spiel war wurde sehr erfolgreich auf meiner Seite bestritten, was erstaunlich ist, weil auf der anderen Seite deutlich jüngere und auch teilweise fußballerisch vielleicht begabtere Leute waren. Aber es
auch
war
schönere.
Wieder. Es war der Triumph der Organisation. Wir hatten halt einfach eine gut gestaffelte und gut organisierte Defensive und haben dann den Gegner also wirklich komplett abgezogen. Das war sehr schön, sehr lustig natürlich auch, dass wir einen Kumpel dabei hatten, Helmut, der hing bis vor ein paar Tagen noch in Dubai fest und kam da nicht raus und wurde dann von der WhatsApp-Gruppe die ganze Zeit immer so ein bisschen verbal am Leben gehalten. Das hat ihn sehr gestützt und jetzt hat er natürlich den Spitznamen weg, weil durch das, was da in Dubai reingeflogen ist und so, er klingt jetzt wie ein ostdeutscher Traditionsclub. Er heißt jetzt einfach nur noch Rakete Zastro.
Ja, sehr schön.
Ja, sehr schön. Ja, wie schön. Ich soll dir übrigens Lukas liebe Grüße von meinem Bruder ausrichten. Er kriegt immer wenn du von der Autoren-Nationalmannschaft sprichst, da kriegt er so einen leichten, wie soll ich sagen, so eine gewisse Elitenaversion und weil die Autoren-Nationalmannschaft ihn befremdet. Er sagt, also er tritt demnächst mit der Klempner-Nationalmannschaft.
Aber die gibt's ja. Es gibt ja die Winzer-Nationalmannschaft, es gibt die Köche-Nationalmannschaft, es gibt die Polizisten-Nationalmannschaft.
Wirklich?
Und ich,
aber die Klempner-Nationalmannschaft stelle ich mir auch richtig
gerne vor, kann er ja auch gerne aufstellen. Wir haben übrigens als Autoren-Nationalmannschaft am vergangenen Montag unser erstes Länderspiel des Jahres bestritten gegen eine Mannschaft des Bundestages. Und Micky,
die habe ich auch schon gespielt.
Vor vergangene Woche mal darüber gesprochen, wie man auch als absoluter Amateurspieler, also als Einbeiniger quasi, es manchmal schafft, in the Zone zu kommen. Also in einen Flow, in dem einem dann plötzlich über Minuten und Stunden alles gelingt, während man die Woche drauf wieder der komplette Idiot ist.
Ja.
Und ich muss sagen, in diesem Länderspiel ist mir mit Ansage ein Tor von der Mittellinie gelungen.
Man also quasi wie Marcel Hartl jetzt in der MLS.
So, genau so.
Ja.
Man muss natürlich dazu sagen, wenn die deutsche Autoren-Nationalmannschaft gegen die Nationalmannschaft des Bundestages spielt, ein Länderspiel bestreitet, dann ist das natürlich ein deutsch-deutsches Duell.
Ja, selbstverständlich. Sehr gut,
Mike. Letzte Parte noch dazu. Wir haben mal am Mommsenstadion gegen die Ärzte-Nationalmannschaft gespielt. Die wussten aber nicht, was eine Autoren-Nationalmannschaft ist und waren unglaublich enttäuscht, dass wir keine Formel-1-Fahrer waren.
Achso.
Die haben wirklich gedacht, das ist die Autorennen-Nationalmannschaft und dachten, ich weiß nicht, dass Sebastian Vettel dagegen sie antritt. Diese enttäuschten Gesichter werde ich nie
so
vergessen.
Leid. Das tut mir so leid. Das tut mir und unseren Hörerinnen und Hörern
so leid.
So leid, oder? Muss ich sagen an dieser Stelle.
Ja.
Ja. Du riechst.
Ja.
Du riechst.
Ja, was denn?
Ich versuche nur eine Brücke zu bauen.
Nee, merke ich schon. Ja,
du riechst.
Ja, aber da kann ich ja was gegen tun.
Ja.
Oder vielleicht rieche ich ja auch schon nach dem, was ich mir schon da gegeben habe.
Und
ne?
Was Micky Beisenherz und ihr auch dagegen tun könntet, das hört ihr jetzt.
Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
Ich möchte an dieser Stelle auf eine Situation hinweisen, die sich in Bochum-Wattenscheid zugetragen hat, bis vor kurzem. Da wurde jedes Jahr am Karsamstag, gab es eine schöne Tradition, da haben dann die Leute vom Deutschen Roten Kreuz 3.000 bis 7.000 Eier versteckt und Schoko-Osterhasen für die Kinder. Was ist natürlich passiert, wie üblich? Es kommen einfach irgendwelche Erwachsenen und kommen da und schleppen da die Eier und die Schoko-Osterhasen raus. Haben aber auch nicht ein Kind oder nix.
Ja.
So, sondern rennen dann aus dem Park da wieder raus im Wattenscheid und klauen da die Eier, damit die Kinder nichts mehr abkriegen. Wenn die Leute vom Roten Kreuz mal sagen, sag mal, meinst du, das ist so ganz in Ordnung? Halt die Schnauze. Du bist noch bedroht. Und ich wollte nur sagen, vielleicht also muss man sich mal was ganz anderes zu Ostern überlegen, anstatt da immer nur Eier da auf so einer Wiese zu verstecken. Vielleicht begeistert man die Öffentlichkeit mit ganz anderen Geschenken. So, und da gibt es ja die Möglichkeit, mit ein paar Gifting Essentials für Ostern aufzuwarten. Ne? Also unsere Freunde von Flaconi, die wissen ja, wie man den Leuten auch etwas Schönes ins Osternest legen kann. Dass da mal was ganz anderes kommt. Da der Hase vielleicht auch nicht so nach Nager riecht, sondern plötzlich dann halt einfach, da sagt er ja die Nagerfrau auch zu dem Nagermann, zu dem Hasen, sag mal, wie heißt so ein Hase mit vorn? Norbert.
Norbert Hase.
So,
Franzisko.
Gleich vorne.
Franzisko.
Franzisko Hase. Ja. Sagt sie, Franzisko, sag mal, kann das sein, dass du nach Marc Jacobs riechst? Und dann sagt er, nein, da hast du dich leicht verrochen. Ich rieche nach Maison Margiela.
Ja. Micky hat übrigens einen Callback zur Champions League-Folge versucht. Gleicher Vorname wie Rafinha.
Exakt. Ja, ich denke, ich habe euch jetzt schon so ein bisschen auf die richtige Spur gebracht, denn es geht natürlich um Flaconi.
Ja.
Der olfaktorische Superpartner von Fußball MML, nicht weniger ist es. Es ist das große Sprühjahrserwachen zu Ostern mit Flaconi. Haircare, Parfums, Eau de Parfums sogar.
Parfums. Das ist natürlich ein Online-Shop und wenn ich sage Online-Shop, es ist der Online-Shop.
Der Online-Shop.
Auf flaconi.de, flaconi.at und flaconi.ch habt ihr die Möglichkeit, diese fantastischen Sachen einfach mal zu kaufen. Herr und Frau Hase, die haben ja dann auch wirklich flauschiges Haar, wo man denkt, mein lieber Mann.
Donnerwetter, da muss man ja ordentlich herkehren. Wenn man so ein Fell hat, da brauchst du ordentlich Haircare, ne? Ist ja viel Haar auch vor allen Dingen.
Sag mal, Frau Hase.
Ja.
Du riechst ja nach Living Proof Triple Bond Complex.
Genau, was man so sagt halt.
Ja.
Ne?
Und dann sagt Frau Hase natürlich, weil es Unisex ist, du auch.
Du auch, jetzt ab sofort.
Aber natürlich ist der Ausruf, for fuck's sake.
Ja.
Also, das ist völlig klar. Das versteht sich von selbst.
Leute, ihr findet bei, ich glaube, ihr habt es jetzt verstanden, bei Flaconi quasi alles. Es ist nämlich euer Partner für Parfum, Skincare, Make-up und Haircare. Und deswegen geht jetzt einfach mal auf flaconi.de, AT oder CH. Und wenn ihr den Gutscheincode SPIELER11 nutzt, dann spart ihr bis zum 15. April 11% auf eben den Websites, die ich gerade genannt habe, also DE, AT und CH von Flaconi und das Ganze ohne einen Mindestbestellwert.
Die große Flaconi und MML Osterweiterung.
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
Ich weiß gar nicht, warum ich so gut gelaunt bin.
Du hast wirklich, du bist in bestechender Frühform und das, obwohl du die zweite Halbzeit von St. Pauli im Stadion sehen musstest.
Exakt diese miesen Gags wollte ich auf deine Kosten auch machen.
Ja.
Jetzt wurde mir dieser ganze Spaß schon genommen.
Well.
Oder Mike, hast du es wie St. Pauli in der zweiten Halbzeit gemacht? Hast du dir hinten einen reingestellt?
Ja. Nein, das habe ich nur. Vielleicht liegt es daran, dass ich das nicht gemacht habe.
Aber wir waren ja richtige Groundhopper an diesem Wochenende. Ja. Ich habe dich, also unser Kumpel Aladdin Elmar Falani hatte mir noch ein Foto geschickt vom Dortmunder Markt. Ja. Da hat dein Kopf auch noch hinter den Leuten hervorgelugt.
Das ist richtig.
Also warst du auch im Westfalenstadion. Ja. Aber du warst natürlich wieder mal, wie sich das gehört, in der Loge. Ne?
Nein.
Nicht wie ich hier, Volksner.
Nein.
Mit den Leuten, mit Bier und Bratwurst.
Ich war sehr geil übrigens in Rote Erde, in der Stadionkneipe. Es war ja 100 Jahre Rote Erde.
Genau.
Und wir waren eingeladen von Spotify.
Ja,
zu einem gut.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße an Spotify. Vielen Dank an dieser Stelle.
Ja.
Auch nochmal für die tolle Einladung. Es fing am Freitagabend
also
schon
an.
Also
du hast dich von Spotify einladen lassen und ich habe ganz normal für die Karten gezahlt. Ist das korrekt bis hierhin?
Ich sag mal so, du warst auch eingeladen von Spotify.
Ach so.
Du hast es natürlich wie immer ignoriert.
Das ist richtig.
Ja. Und gesagt, du kannst nicht,
stimmt,
weil du gar nicht da bist.
Das stimmt, hast du recht, ja.
Ja.
Das ist richtig, bis hierhin stimmt.
Ja. So. Also nein, aber das war wirklich eingetaucht.
Das war am Freitagabend, ne?
Das war Freitagabend.
Ja, da konnte
und
ich ja wirklich
Samstag,
nicht.
Ja. Und Samstag zum Spiel dann auch.
Ja.
Und Rote Erde, die legendäre Kneipe am Stadion.
Ja.
Dort haben wir uns dann irgendwie aufgehalten.
Sehr schön.
Und das war wirklich ein tolles Erlebnis. Auch einfach mal ohne Loge.
Das ist ja unglaublich,
nein,
Mike. Ne?
Quatsch,
ja.
Spaß natürlich. Aber nein, es war wirklich toll.
Und also, du hast ja, um jetzt nochmal so ein bisschen ein Auge in die Zukunft dieser Folge zu werfen, du hast ja auch wahrscheinlich noch irgendwo am Rande Sebastian Kehl getroffen und der hat wahrscheinlich ein Gesicht gemacht, wie?
Ja, wie Boris Becker am Geldautomaten.
Ja, ne? Das ist doch schon alles gesagt.
Nee, der hat ein weißt du was? Der hat ein Gesicht gemacht, wie Lothar Matthäus, als Mike erzählt hat, wo er war, beim Finale. Ich habe ja Lothar noch getroffen am Rande von Ein Sommer in Italien bei der Präsentation vor einer Woche. Und dann danach haben wir uns noch, sag mal, der mir gegenüber saß im Podcast, das gibt's doch, sowas habe ich noch nie erlebt.
hat er gesagt.
Sowas habe ich, du liegst, sowas habe ich noch nie erlebt, dass mir einer gegenüber sitzt und sagt, er weiß nicht, wo er war beim WM-Finale. Also, du hast Lothar Matthäus, alles Gute zum 65. Geburtstag.
Ja.
Hat also in den letzten rund 35 Jahren weltweit da nicht einen Menschen getroffen, der nicht wusste, wo er war. Du hast es also wirklich, du weißt, Lothar Matthäus war ungefähr 6-mal verheiratet.
Ja.
Du hast es geschafft, ihm doch nochmal eine Fassungslosigkeit ins Gesicht zu zaubern.
Das ist schön.
Ich kann es nicht glauben. Das glaubst nicht.
Lothar Matthäus, der ja, wie ich bei Apokalypse und Filterkaffee gelernt habe, am selben Tag Geburtstag hat wie Timothy Dalton.
Ja, genau.
Das heißt, das ist natürlich unser nächster Gast.
Ja,
oder
ja,
Mike singt ein.
Ja.
Mike Nöcker in 007, der Lauch des Todes.
Ja, so ist es. Liebe Grüße also an Lothar Matthäus. Alles Gute zum 65. Geburtstag.
Ja, ganz liebe Grüße, absolut. Ja.
Das ganze Westfalenstadion hat gratuliert. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dass Nobby Dickel versucht hat, Happy Birthday mit dem gesamten Westfalenstadion einzusingen quasi und hatte gehofft, dass also die gelbe Wand irgendwie auch Lothar zum Geburtstag
gratuliert. Das habe ich gar nicht, da war ich wahrscheinlich noch gerade Bier kaufen.
Es endete in einem gellenden Pfeifkonzert.
Aber war auch nicht schlechter als das letzte Weihnachtssingen, oder?
Ja, das ist richtig.
Das war wirklich.
So. Das ist doch eine gute Überleitung, Mike.
Geht.
Mike, das ist doch eine gute Überleitung zur Musik.
Absolut, ich wollte gerade sagen, wie eine Idee richtig kaputt gehen kann. Los geht's in eine neue Folge Fußball MML. Musik
toll.
Bitte. Warte ganz kurz, damit das hier alles seine Ordnung hat. Mhm. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fußball MML. Ich möchte sagen, zu einer neuen fantastischen Folge Fußball MML. Aber da heute offensichtlich einige Dinge auch anders sind, gebe ich jetzt das Wort an meinen Freund und Kollegen Lukas Vogelsang.
Und ich möchte sagen, ja, auch ich habe Deepfakes von ihm verschickt. Hier ist Cookie Eisermann.
Well, das nehme ich. Und wir kommen zu dem Mann, der ist die SPD hier bei uns. Er hat verheerende persönliche Werte, aber er ist immer noch Teil der Koalition. Mike Nöcker.
Was denn? Ich glaube, böser bist du
wirklich
noch nie.
Echt?
Also hast du mich noch nie.
Wirklich noch nie?
Ja.
Weil du bist ja klar, du bist ja Jungunioner.
Ich bin der Ehrenvorsitzende der Jungunion Gütersloh.
Ja, ich kann auch sagen, du bist anders als Mario Götze. Du wirst trotz sehr hohen Alters immer noch regelmäßig hier eingesetzt. So könnte man es auch machen.
So könnte man es auch machen. Ja, das ist ein bisschen netter auf jeden Fall.
Ja.
Hast du noch irgendwie ein paar nette Worte für Lukas vielleicht?
Die musst du ihm doch jetzt dazukommen lassen, ne?
Wir haben es doch schon, wir haben es doch schon abgehört. Lass uns doch jetzt mal hineingehen in diese neue Folge. Es gibt ja zwei große Personalien, die wir mitgenommen haben aus dem Wochenende.
Ja, das ist nicht mehr mein MML.
Ja.
Ich war also völlig geschockt, als Niki mir gestern dann noch sagte, ja, jetzt irgendwie Köln stellt Kwasniok frei. Und ich sagte,
Schmadtke, Kwasniok, Kehl.
Schmadtke ja auch, stimmt. Und das alles vor der also es muss jetzt irgendwie der dicke Klopper, das Eintracht Frankfurt Krösche abgeben muss Richtung BVB. Das kommt jetzt natürlich zwei Minuten, nachdem wir aufgezeichnet haben. Ja. Aber Stand jetzt, genau, große Personalrochade in der Bundesliga. Und womit fangen wir an? Kwasniok?
Machen wir Kwasniok als erstes.
Machen wir Kwasniok,
Kam weniger überraschend als Kehl.
Das stimmt. Also Gladbach, Köln, sie trennten sich 3-3. Es war ein richtig, richtig geiles Spiel, von dem man ausgehen musste fast, dass Gladbach es 3-2 gewinnen würde. Dann machte Köln noch den Ausgleich. Tolle Tore. Das erste Tor von Kwasniok.
Hätte er gern geschossen.
Kwasniok, man hat ihn vorher in der Pressekonferenz erlebt. Da war er sehr kämpferisch. Also man hätte davon ausgehen können, dass er selber mit aufs Feld rennt, um zu sagen, ich mache das hier klar. Das erste Tor von Kastrop ist natürlich für mich immer schön, wenn ich höre, Kastrop trifft. Das ist ja wie so ein Stadtmarketing-Slogan. Ja, Kastrop trifft immer. Ja. Und das zweite Tor, was Kastrop erzielt hat, war natürlich noch geiler. Tolles Spiel, toller Einsatz der Kölner. Man hatte da keine Mannschaft auf dem Feld gesehen, bei der man jetzt das Gefühl hatte, die hätten sich aufgegeben oder der Trainer hätte die Kabine verloren. Genau. All das kann man dann, glaube ich, wirklich nicht rauslesen.
Das ist exakt genau das Gefühl hatte ich auch, als ich aus diesem Spiel rausgegangen bin und dachte irgendwie, Mensch, die Mannschaft lebt, die Mannschaft kämpft, die Mannschaft spielt guten Fußball, muss man auch sagen.
Ja.
Also ich hätte ehrlicherweise tatsächlich dann doch gar nicht damit gerechnet, weil ich das Gefühl hatte, das, was Köln da auf den Rasen gezaubert hat, gegen Borussia Mönchengladbach im Rhein-Duell, Rhein-Duell. Ja. Gott, jetzt habe ich einen Kölner als Niederrhein.
Ist egal.
Nein, aber
die Kölner nimmst ja nicht so genau mit ihrer Identität.
ich hatte das tatsächlich eher als Wendepunkt quasi, als Köln lebt empfunden.
Also Köln, genau, also eindeutig, Köln lebt. Allein, sie hatten jetzt, hilf mir ganz kurz, Lukas, glaube ich, aus den letzten 18 Spielen nur zwei Siege oder so.
Es liest sich noch bitterer. Nur zwei Dreier in 5 Monaten und 7 sieglose Spiele in Folge. Und dann muss man halt aber mal so auf die Zitate schauen. Und ich finde es wirklich interessant, dass sich ja Kölns Geschäftsführer Sport, Thomas Kessler, direkt zu Wort gemeldet hat, der ja federführend war dann auch und verantwortlich ist für die Entlassung von Kwasniok, der aber sagt, über die Mannschaft, die Mentalität dieser Mannschaft gefällt mir das ganze Jahr schon. So, und wenn man dieser Mannschaft in Sachen Zweikampfführung, Einstellung und Mentalität nichts vorwerfen kann und wenn ihr sogar sagt, für euch sozusagen der Eye-Test sagt, die spielen auch noch einen gefälligen Ball, dann muss man doch wirklich mal Ursachenforschung betreiben, warum es dann nicht reicht. Wieso nur zwei Siege in den letzten 5 Monaten? Warum 7 sieglose Spiele am Stück? Weil dann sind es doch zwei Antworten, die man findet. Zum einen, oder zwei Möglichkeiten. Zum einen, der Kader ist sehr gut zusammengestellt für den Abstiegskampf, aber Kwasniok holt nicht das Optimum raus. Dann ist es eine System- und eine Taktikfrage. Dann geht er zurecht. Oder er hat versucht, alles rauszuholen, aber der Kader ist nicht gut genug zusammengestellt. Und dann sind wir wieder am Anfang bei Thomas Kessler.
Genau. Tja, da stehen wir jetzt, ne? Also ich bin da ein bisschen ratlos. Ich glaube, es ist am Ende das, was immer passiert, wenn. Also das eine ist das, was du siehst. Da haben wir ja gesagt, die Mannschaft tritt gut auf, sie kämpft, sie spielt auch einen gefälligen Ball. Und das andere ist halt einfach das Numerische. Und da hast du natürlich die Statistiken, die Zahlen und die Fakten und die sprechen gegen den Trainer. Und dann wird er irgendwann ab einer gewissen Situation schon fast so Voodoo-artig darauf geguckt und dann sagt man, ja, da muss man ja jetzt was machen. Das ist ja, wenn du die Spiele verfolgst, ja gar nicht zwingend erforderlich. Da müsste ja jetzt dann auch ein neuer Trainer kommen und der würde ja mentalitätsmäßig und spielerisch erstmal etwas etwas Ähnliches hervorbringen als das, was wir bislang gesehen haben. Mit ein bisschen Glück gibt es dann aber einen Sieg und dann greifen halt wieder ganz andere Abläufe, dass ein Sieg dann plötzlich einen weiteren bedingt, weil dann irgendwas Neues eintritt. Aber eigentlich geht es doch nur um das disruptive Element des Trainerwechsels.
Die Frage wäre ja im Übrigen auch, wenn man die Saison vom 1. FC Köln, wenn man die sozusagen gleichmäßig verteilen würde auf die Saison, dass du also nicht nur diese hervorragende Anfangsphase und die sehr schlechte Phase jetzt hast, sondern du das homogen quasi verteilst auf diese Saison.
Ja.
Würde dann der Trainer auch entlassen werden?
Nein, wahrscheinlich dann natürlich nicht, ne? Weil die tabellarische Situation ja auch dem entspricht, was man erwarten durfte und musste. Aber du hast, klar, du hast natürlich einen, würdest du jetzt einen Graphen aufzeigen und aufzeichnen, dann würde die Kurve natürlich steil nach unten zeigen. Und klar, wenn du natürlich dann irgendwie Bilanz ziehst, würde man automatisch sagen, da muss ja jetzt was passieren, wenn man sich die Spiele nicht anguckt.
Aber da, wo der 1. FC Köln jetzt steht, Entschuldigung, das ist da, wo er am Anfang der Saison davon ausgehen musste, dass er am 24. oder 25. Spieltag exakt genau da steht, sogar überm Strich.
So ist es.
Aber sie haben doch ihre Punkteausbeute schön mit dem Nudelholz mal ausgewalzt und haben geschaut, wie dünn wird es denn? Und sind am Ende drauf gekommen, oh, es ist ein bisschen dünn oder ein bisschen zu dünn. Und am Ende kann man schon durch diesen Teig, der da ausgerollt wird, durchschauen.
Kannst du eine Zeitung lesen, du.
Genau, kann man die Magnolien im Garten durch den Teig sehen.
Wenn in Köln einer Zeitung lesen würde,
aber
könnte
sie haben,
man sie durch den Teig.
So wie ich das verstanden habe, haben Kessler und Kwasniok und damit auch die Mannschaft vor der Saison gesagt, sie peilen einen Punkteschnitt von 1,5 an.
Mhm.
Sie haben aber nach 29 Spieltagen, wenn mich nicht alles täuscht, 29 oder 26 Punkte.
Also, 28 Spieltage, oder? 29 Spieltage jetzt, ist, glaube ich, noch ein bisschen
sie haben
viel.
Jetzt nach,
ne?
Es ist noch besser. Sie haben jetzt nach 27 Spieltagen 26 Punkte. Das ergibt einen Punkteschnitt von nicht ganz 1. Mhm. Und das ist dann, wenn du natürlich die Unterhaltung führst und die Vereinbarung triffst vor der Saison, wir peilen 1,5 Punkte an. Dann sind 26 Punkte nach 27 Spielen natürlich deutlich zu wenig. Und dann nach dieser Argumentation muss der Trainer halt auch gehen, weil er es nicht geschafft hat. Aber wie gesagt, vielleicht ist ja gar nicht mehr herauszuholen. Andererseits, wenn man Kessler so hört, sagt er schon, er glaubt, dass in dem Kader mehr Potenzial schlummert und das ein neuer Trainer, ne, Mikes altes Ding, neue Besen kehren gut, dass ein neuer Trainer es schafft, auch einen Neuanfang jetzt über die Länderspielpause herbeizuführen. Und dann sind wir doch bei einer ganz interessanten Geschichte. Köln lebt ja, wie Mike es richtig dargestellt hat, am Anfang von dieser Aufstiegs-Euphorie. Das ist ja eine ganz normale Saison für einen Aufsteiger. Die kommen mit der Euphorie in die Liga, spielen einen feinen Ball, haben mit seit Elmaler einen der Senkrechtstarter der Saison, sammeln am Anfang die Punkte. Plötzlich sieht es so aus, als wenn sie sogar Europa in den Blick nehmen könnten. So ein Conference, plötzlich spielen sie eine Conference-League-Saison. So, und dann kommt das Tal. So, und was die brauchen, ist noch einmal so eine Euphorie. Also die brauchen jetzt die Euphoriespritze. Ja, ja. Und die kann Kwasniok natürlich nicht mehr ansetzen, weil dessen Geschichte ist nach nur 9 Monaten im Grunde auserzählt. Und wenn du das als Ergebnis hast in den internen Besprechungen, dann musst du natürlich die sogenannte Reißleine ziehen.
Jetzt haben wir natürlich, wir blicken ja von außen drauf, dann gibt es natürlich auch die Binnenansicht und da ist es dann möglicherweise so, dass das Verhalten von Lukas Kwasniok innerhalb des Vereins, vielleicht auch innerhalb der Stadt Köln, da gibt es ja immer noch ein paar Dinge, die man ihm möglicherweise vorwirft. So nah dran bin ich nicht, aber es gibt ja immer noch den Privatmenschen, der dann mit dem Trainer überlappt. Und möglicherweise gibt es da irgendetwas, was den Verantwortlichen dahingehend aufstößt, dass sie das Gefühl haben, da würde jetzt ein Typ, der ein bisschen anders drauf ist, möglicherweise mehr rausholen. Weil wir kennen ja nun nicht alle Details. Wir sehen die Spiele mitunter, wir sehen die tabellarische Situation. Aber klar, natürlich sieht ein Thomas Kessler, sieht dann den Trainer, wie er sich mit der Mannschaft verhält, beziehungsweise wie er sich sonst so verhält. Und da wird man in Köln möglicherweise auch nochmal ein paar Sachen spiegeln, von denen wir nichts wissen, die dann zu diesem Gesamtergebnis natürlich beitragen.
Ich glaube ja, analog zum Bossebeben in Hoffenheim steckt der FC in der Kultkrise.
Mhm.
Das ist es nämlich, glaube ich, auch, weil Kwasniok, wir haben ja vor 3 oder 4 Wochen, wann war das, haben wir drüber gesprochen, das ist sehr, sehr baumgartet bei ihm.
Mhm.
Also dieses ganze Gefühl, hat einer immer schön das Trikot an. Also man sieht es ja in Bochum, der Rösler, der coacht in kurzer Hose. Und so war das ja auch damals, als der Bademeister, der aus aus Paderborn ja kam, Steffen Baumgart, ach, minus 8 Grad, aber der steht da im kurzen T-Shirt, der hat es schön und dann hat er die Kappe da auf und das ist so kultig bei
uns. Ehrlich kultig.
Ja, und das war ja bei Kwasniok auch so, nur musst du das dann anders unterfüttern. Und ich finde, dass die Interimslösung in der Kultkrise ja eigentlich die große Pointe ist, weil Interimstrainer in Köln ist ja jetzt René Wagner. Und René Wagner war ganz lange im Trainerstab von Baumgart bei Union.
Ach guck, bitte.
Na, den haben die ins Rheinland geholt, mit der Perspektive, dass er sowieso irgendwann den Trainerposten übernimmt.
Genau.
Weil man sehr viel von ihm hält.
Also Thomas Kessler hat ihn tatsächlich auch ins Rheinland geholt. Also es ist gar kein Trainer, der quasi mit Kwasniok im Staff mitgekommen ist, sondern der Verein hat ihn geholt. Ich habe übrigens gerade nochmal kurz nachgedacht über den Punkt, den Lukas eben gesagt hat, was das Thema Punkteschnitt angeht. Und der Frage, ist es eigentlich der Trainer oder ist es eigentlich der Sportdirektor? Deswegen habe ich kurz nochmal nachgeguckt. Du hast gesagt, 1,5 Punkte, das ist das, was sie im Schnitt rausholen wollen. X-Points, die dieser Kader hat, sind 1,1.
Okay.
Also, richtig ist, Kwasniok hat weniger, wenn er einen Punkt holt, hat Kwasniok weniger aus der Mannschaft rausgeholt. Aber der Kader, den der 1. FC Köln hat, ist auf keinen Fall ein Kader für 1,5 Punkte pro Spiel.
Ist ein bisschen wie Friedrich Merz, der quasi also vor der Wahl wahnsinnig viel versprochen hat, aber die Realitäten lassen gar nichts anderes zu.
Genau.
Und mit hier mal ein bisschen politisch.
Aber ist, die Frage ist ja, ist mit diesem schnellen Ende von Kwasniok, der ja als Königstransfer von Kessler galt. Das war ja ein großes Ding. Ausgerechnet Kwasniok, der so geilen Fußball mit Paderborn in der zweiten Liga hat spielen lassen. Ja. Der kommt jetzt zum 1. FC Köln. Der kommt zum FC und soll ja auch für Kontinuität sorgen. Weil das ist ja die Idee. Also viele Ks übrigens heute in dieser Folge.
Ja.
Kwasniok als Königstransfer soll für Kontinuität sorgen.
Und was hast du, Chaos?
Und, ja, was hast du?
Nee, sag ich ja, ne?
Es ist so schön.
Witzig.
Da müssen, daraus witzig, müssen wir übrigens irgendwie... müssen wir irgendwie die den Folgentitel direkt
sehen. KKK natürlich.
Das habe ich ganzen Abend gestern überlegt, weil ich dachte, wie kommen wir denn dahin? Weil Kiel, Kwasniok, dann war ich schon bei Krise in Kiel, weil ich mir noch dieses letzte K hinzufantasieren wollte.
So.
Aber das ist natürlich, das ist ja fast noch besser als meine Idee, dass wir irgendwie sowas machen wie License to Kill oder sowas.
Das so.
Aber machen wir
das. Also
haben wir
jetzt, wir haben
Kwasniok.
Kontinuität.
Sieht man hier in Hamburg.
I got a license to kill.
Ja, das nur am Rande. Entschuldigung.
Ja, fantastisch.
Sorry. Ja.
Aber diese Kontinuität haben sie ja zerstört. Und deswegen meine Frage, ist der 1. FC Köln, ist der FC jetzt wieder die Diva vom Rhein?
Ja, die Diva vom Rhein war ja nie weg. So, ich glaube, was Kwasniok unterschätzt hat, ist die Medienlandschaft in Köln, weil wenn du in Paderborn Trainer bist, was hast du denn da? Das Paderborner Tageblatt und die Apotheke.
Die Glocke
ist ja im Volksmund,
Glocke.
Nicht umsonst heißt Paderboring.
Ich weiß gar nicht, ist die Glocke auch in Paderborn?
Keine Ahnung.
Aber
die Glocke steht am Olympiastadion in Berlin und wenn man sich verloren hat, am Rande des Spiels, dann hat man sich da immer wieder getroffen.
Es ist doch so, ihr jungen Leute, ihr kennt die Glocke doch nur von TikTok. Ich kenne sie noch von Schiller.
Natürlich.
So ist es natürlich.
Ja, Wurscht. Ja.
So, Neue Westfälische
wahrscheinlich.
Und dann kommst du nach Köln, da sieht es halt ganz anders aus. So, jetzt können wir das Thema Kwasniok auch langsam mal beenden und vielleicht mal uns den oberen Tabellenrängen zuwenden.
Eine Sache darf nicht unter den Tisch fallen. Sie haben ja einen Hoffnungsträger, über den wir vielleicht später noch sprechen werden, wenn es um den Kader von Nagelsmann, um die Berufung zum Länderspiel gegen die Schweiz jetzt geht. Seid El-Mahler hat einen Rekord aufgestellt, beziehungsweise ist er jetzt in einen elitären Zirkel vorgedrungen. Er ist nämlich nach Dieter Müller und Lukas Podolski erst der dritte Teenager, der in der Bundesliga zweistellig in einer Saison für den FC getroffen hat. Der hat jetzt 10 Saisontore.
Ja,
Dieter Müller, Lukas Podolski, seit El-Mahler. Wat ne Ahnenreihe, ne?
Wat ne Ahnenreihe.
Ja, und die zwei Vorgänger haben ja auch dann durchaus respektable Karrieren vorgelegt. Und bei Said El-Mahler, da sind sich, glaube ich, alle einig, zeigt die Kurve auch ganz steil nach oben. Wird Zeit, dass er nach Dortmund kommt, ne?
Ich frage mich übrigens, warum die da unten alle so panisch sind, weil das mit dem Abstieg, das macht doch schon der VfL Wolfsburg für die, oder?
Ah, endlich, genau, jetzt wenden wir uns endlich mal den guten Nachrichten zu, ne?
Das war sie.
Ja.
Die gute Nachricht von Fußball MML.
Ich sage gerne das, was ich vorher schon gesagt, vor zwei Folgen oder so. Der VfL Wolfsburg ist auf dem besten Wege, der neue KFC Uerdingen zu werden. Ich weiß gar nicht, ob der Groti fand, ob der also Zeit hat, da die Doppelbelastung. Das wird natürlich echt interessant, ne? Also der arme Christian Eriksen.
Aber wenn der Groti fand, beide Maskottchenjobs übernimmt, dann läuft der sicher ein Wolf.
Ja.
So, aber ey, Dieter Hecking hat seinen Mojo verloren?
Ach ja, ich meine, so schnell geht's ja auch nicht, ne? Aber
Also ich glaube, chaotischer als die Situation der Mannschaft vom VfL Wolfsburg kann es nicht sein.
Ja, also sehe ich auch so.
Alles, was ich gehört habe, ist, dass das wirklich so ist, also weil Christian Eriksen gerade genannt worden ist, ich will den jetzt gar nicht explizit als Spieler rausnehmen, aber ich habe so viele Geschichten gehört von Spielern vom VfL Wolfsburg, die mittlerweile mit anderen Dingen beschäftigt sind, aber nicht mit der vollen Fokussierung.
Gilt das auch für Christian Eriksen oder was?
Möglicherweise.
Okay, aber jetzt mal ganz kurze Frage, die sind ja in Wolfsburg, womit soll man sich denn da beschäftigen? Also ich möchte da jetzt wirklich, aber da ich also weiß jetzt ja nicht, das wilde Nachtleben von Wolfsburg.
Die fahren unter der Woche
nach dem Training direkt
mit dem ICE nach Berlin. Ich habe einige, mit dem ICE insbesondere Lino einige der Dänen vom Wolfsburg nahm nahe dem Berliner Bahnhof zu schon als Hütchenspieler gesehen.
Nein, aber es geht jetzt gar nicht um Nachtleben oder irgendwelche ausschweifenden Geschichten, sondern eher darum, dass der Fokus einfach gar nicht mehr da ist. Also dieses klassische, ist ja egal, nächstes Jahr spielen wir dann oder nächste Saison spielen wir dann woanders.
Ja.
Also dass man ganz offensichtlich sich auch so sehr gar nicht irgendwie mit dem Verein identifiziert. Hey,
also bei Christian Eriksen kann ich es verstehen. Also der hat einen Herzstillstand überlebt, dass der sich natürlich irgendwann die Frage stellt, soll das jetzt hier wirklich alles sein oder möchte ich nicht vielleicht das zweite Leben, das mir geschenkt wurde, nicht anders verbringen? Also das ist einfach auch keine kluge Entscheidung gewesen.
Schauen wir mal auf die Tabelle. Nach diesem, wie wir jetzt gelernt haben, 27. Spieltag.
Richtig.
Die Konstellation ist St. Pauli auf dem Relegationsplatz, Wolfsburg mit 3 Punkten dahinter, Heidenheim abgeschlagen, muss man sagen, trotz eines wirklich tollen Comebacks gegen Leverkusen am Wochenende. Also die lassen sich nicht zu Schulden kommen.
Hut ab. Na, die haben ja jetzt vor allen Dingen die bequeme Situation, die werden jetzt die letzten Spieltage genießen, weil sie natürlich völlig befreit sind von dem Konkurrenzkampf. Die können jetzt, die werden auch unangenehm für die Gegner, weil die sind natürlich super frei und können halt einfach die Lust am Fußball jetzt komplett zelebrieren. Also da haben wir schon wieder
den Folgentitel, Saddam freut sich auf Heidenheim. Das ist nämlich das nächste Duell
in
Gladbach. Aber Heidenheim mit 15 Punkten abgeschlagen. Glaubt ihr, dass die Tabelle am Ende auch so steht? Also, Mike, du warst ja am Millerntor. Du hast diese zweite Halbzeit gesehen, in der sie den Sieg, den sie sich nach der ersten Halbzeit verdient hatten, wieder hergeschenkt haben. Glaubst du, St. Pauli bleibt auf dem Relegationsrang und wäre das nach dieser Saison sogar ein Erfolg?
Also, es wäre auf jeden Fall ein Erfolg, so viel muss man sagen. St. Pauli ist noch in der glücklichen Lage und jetzt muss ich mal aus dem Kopf gerade überlegen, auf jeden Fall noch zu spielen. Am letzten Spieltag gegen Wolfsburg. Es steht noch eine Partie an gegen Mainz, gegen Heidenheim und gegen den 1. FC Köln. Also man hat noch 4 Partien. Wenn man die erfolgreich gestalten würde und sagen wir mal, aus 4 Partien holt man 3 Siege, dann steigt man auch nicht ab. Also dann gehst du auch nicht auf diesen Relegationsplatz, sondern gehst du wahrscheinlich am Ende als 15. raus. Aber ich finde, es relegationsplatzt schon sehr beim FC St. Pauli.
Ich finde es immer sehr interessant, dass der kommende Gegner von St. Pauli, nämlich Union Berlin, da es immer heißt, die sind ja noch mittendrin im Abstiegskampf. Die haben 31 Punkte und sind 9.
Ja.
Da weißt du, wie eng das alles ist.
Ja, aber am Ende sind sie es natürlich nicht mehr. Aber jetzt mal hin oder her.
Ja.
Bisschen enttäuschend, ehrlicherweise, war gestern das Spiel und die Art und Weise, wie auch gecoacht wurde. Also eine fantastische erste Halbzeit, da frage ich mich immer, warum man dann nicht einfach so weiterspielt, weil man führt ja nur 1-0. Es ist ja kein 2 oder 3-0, auf dem du dich ausruhen kannst. Ich fand jetzt auch ehrlicherweise, die haben dann ja alle den Schiedsrichter so angezählt und gesagt, das ist eine bodenlose Leistung gewesen. Das finde ich ehrlicherweise nicht.
Das greift dir kein Spiel mehr.
hast du das Spiel nicht sogar mit einem Schiedsrichter zusammengeschaut?
Ich habe das Spiel mit Patrick Edrich zusammengeschaut. Das war ehrlicherweise sehr, sehr interessant, auch mal aus der
Feindesperspektive, meinst du?
Aus der Feindesperspektive, so ist es. Nein, aus der Sicht eines Schiedsrichters auch so Erzählungen zu bekommen, wie Spielleitung funktioniert, also wie ein Schiedsrichter agieren muss und so weiter. Das war sehr interessant, ehrlicherweise. Habe ich eine Menge gelernt. Aber unabhängig davon, also was man wirklich hart kritisieren muss bei diesem Spiel ist, dass man aus der Kabine gekommen ist und nachdem man gerade vielleicht sogar die beste erste Halbzeit hingelegt hat und dann einfach wirklich so schlecht aus der Kabine rauszukommen.
Frag mal meine Freunde, die ich mitgenommen hatte ins Westfalenstadion.
Hast du HSV-Fans mitgenommen?
Ja, Warum machst du sowas? Ich bin mittlerweile so reich, dass ich Freunden, also die HSV-Fans sind, die Karten kaufe, nur um ihrer Demütigung beiwohnen zu können. So abgefuckt bin ich mittlerweile, dass ich einfach sage, nee, ihr kommt schön nach Dortmund, ich zahle euch die Karten, dann setzt ihr euch neben mir und dann labe ich mich an eurem Leid. Und so war es dann halt eben auch. Die haben sich auch gefreut, nachdem der HSV 2-0
mit
vorne lag.
Mit freundlicher Unterstützung von Borussia Dortmund.
Also großer Unterstützung von Borussia Dortmund und es dann aber am Ende dann 3-2 für Borussia Dortmund war. Und ich habe dann natürlich, also souverän wie ich bin, die ganze Zeit ihnen so ins Gesicht gelacht. So. Ja, es ist, wir bleiben gerne beim FC St. Pauli.
Ja,
na, bloß also, nicht. Lass,
die Frage,
da mache ich ja lieber Werbung.
Also die Frage, nicht. Die Frage war, wäre Relegation ein Erfolg? Antwort ja.
Ja, natürlich.
Ja, war vor allen Dingen, ich wollte eigentlich nur auch eine Antwort drauf haben.
Glaubt ihr, dass die Tabelle so bleibt?
Also St. Pauli, Relegation, Wolfsburg und Heidenheim abgestiegen. Weil das wäre ja schon etwas für den Traditionsclub VfL Wolfsburg, der seit dem Aufstieg 97 ununterbrochen Teil dieser Liga war, wäre das natürlich der absolute Super-GAU. Also sie waren
zum 30-Jährigen
sehr oft,
quasi.
Sie waren sehr oft nah dran.
Exakt.
Und sie hätten es auch mehrfach verdient gehabt, wie übrigens auch die TSG Hoffenheim, die auch oft nah dran war. Wir erinnern uns nur an den letzten Spieltag im Westfalenstadion und den 2 Toren von Salihovic, wo die TSG eigentlich auch schon weg war. Also gerade diese Clubs schnuppern ja immer wieder am Abgrund.
Ja.
Und ich glaube, dieses Mal fallen sie rein.
Das glaube ich auch, ja.
Und da muss man, glaube ich, nochmal sagen, jetzt mal unabhängig, wir lassen jetzt mal diese Wolfsburg-Traditionsdiskussion, lassen wir mal draußen. Du hast völlig recht, 97 aufgestiegen, seitdem nie abgestiegen. Das ist zumindest ein Teil einer Epoche, die man Teil dieser Bundesliga ist. Ja. Man muss aber beim VfL Wolfsburg ganz deutlich sagen, mit diesen Möglichkeiten, die der Verein
gehabt haben wird,
mit diesen Möglichkeiten, die der Verein hatte, hat und gehabt haben wird, dann am Ende so oft kurz davor gewesen zu sein, abzusteigen, eine Trainerverschleißliste zu haben, die so klingt wie der HSV in seinen besten Zeiten, Sportdirektoren, glaube ich, da ist man führend.
Peter Panda, wenn du uns das hören kannst.
Mittlerweile war die halbe U21 der Nullerjahre schon Sportdirektor beim VfL Wolfsburg.
So. Also ganz ehrlich, wenn man so dilettiert als Verein, dann hat man es auch am Ende nicht anders verdient.
Wir wissen doch sowieso, was passieren wird. Wolfsburg wird aus irgendwelchen Gründen mit dem Hacking-Effekt doch noch auf dem Relegationsplatz landen. Und dann kommt es natürlich zum Spiel Wolfsburg gegen Schalke. Und wer trifft dann zweimal für den FC Schalke?
Dzeko.
Ja, natürlich. Natürlich.
Ach,
Edin Dzeko trifft zweimal und stürzt den VfL ins Boden.
Man würde ja sagen, in ein Tränenmeer.
Letzter Gedanke, also wir gibt's Mike mit den Zetteln, Rashid. Für mich ist ja Wolfsburg immer eine Vergleichsgröße, weil in dieser Saison 96-97 Hertha BSC auch mit aufgestiegen ist. Und die Aufsteiger waren damals Kaiserslautern, Wolfsburg und Hertha. Kaiserslautern ist im Folgejahr unter Rehage sensationell als Aufsteiger Meister geworden.
Stimmt, das war
hat sich aber
Saison,
mittlerweile bis auf ein Zwischenhoch mit, weiß ich noch, Christian Tiffert als Kapitän, glaube 2008,
die
Abgründe der zweiten und sogar dritten Liga verabschiedet.
Ja.
Hertha BSC, die lange europäisch mitgespielt haben unter Pal Dardai, sind mittlerweile auch ein gar nicht mal so guter Zweitligist. Da kommt es in 2 oder 3 Wochen zum Endspiel um Platz 6 in der zweiten Liga. Und im Vergleich dazu...
Sexier geht's
wirklich kaum. Also Kaiserslautern und Hertha BSC duellieren sich aktuell in der zweiten Liga um Platz 6 und das ist das höchste der Gefühle. Der VfL Wolfsburg ist immerhin 2009 Meister geworden, hat 2016 unter Hecking den Pokal geholt und war so lange.
2015.
Dann ist es ja auch lange Zeit wirklich alles gut gewesen, was sie dort gemacht haben. Nur, du musst natürlich, Stichwort Voraussetzungen, als Verein wie der VfL Wolfsburg musst du eigentlich kontinuierlich europäisch spielen. Also es muss ja nicht immer die Champions League sein, aber mal mindestens irgendwie Euroleague, Conference League, musst du eigentlich quasi jedes Jahr mit dabei sein.
Ja, aber vor allem
und das
auch
ist ja
um
das, was man dem Verein vorwerfen muss.
Genau. Und du musst irgendwie versuchen, wenn du da schon im Abseits am Mittellandkanal kauerst, musst du doch wenigstens dafür sorgen, dass du irgendwie eine Art von Sexiness auf den Platz bringst. Also entweder eine sensationelle Spielidee, so wie es Hoffenheim gerade unter Ilze hat. Gut, da war der Freitagabend jetzt kein gutes Beispiel, aber zumindest, dass man sagt, ah, wenn ich da zufällig mal einschalte, also wenn ich einer von den 18.000 bin, die bei Sky sich Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg anschauen, dann macht's.
Willst du damit sagen, dass bei Sky mehr sind als im Stadion?
Ja, da macht's dann aber wenigstens Spaß. Also du brauchst irgendwie eine geile Spielidee, dass du weißt, in Wolfsburg ist der Zirkus zu Hause, oder du brauchst das, was sie ja lange versucht haben, mit Stefan Effenberg, Andres D'Alessandro, dieses, weißt du, sie hatten ja auch Kevin De Bruyne, sie hatten ja auch immer diese flamboyanten Spielmacher.
Ja, absolut.
Und Christian Eriksen ist sozusagen das Der letzte Name in einer sehr langen Kette. Nur der funktioniert gerade nicht, weil das Chaos, diesmal mit CH, um ihn herum einfach zu groß ist. Sonst wäre Christian Eriksen ja genau diese Art von Sexiness gewesen.
Ja, ja.
Ich meine, einer, der bei Ajax gespielt hat, einer, der bei Manchester United gespielt hat, der dann in die Bundesliga kommt, um nochmal den Taktstock in Wolfsburg zu schwingen. Es wäre ja eine schöne Geschichte gewesen. Es geht halt nur überhaupt nicht auf, weil zu viel kaputt gemacht wurde.
Naja, klar. Ja. Kennt man ja. So, apropos zu viel kaputt gemacht, wir kommen jetzt mal, also die machen es kaputt, aber wir bauen jetzt alles wieder auf. Und zwar,
was bauen wir denn auf?
Ja, hier, unsere Partner.
Die bauen wir jetzt auf.
Die bauen wir jetzt auf.
Aber die sind gar nicht so kaputt.
Die sind so richtig geil.
Die sind richtig geil.
Richtig geil. Wir freuen uns eine Freude und Ehre.
Die sind quasi das Gegenteil vom VfL Wolfsburg, was jetzt kommt.
Ganz recht.
Fußball MRL, ist es seit 9 Jahren hier. Spiele mit Flasche voll.
Mein MML. So, wir fangen mal an mit unseren fantastischen Partnern, unseren fantastischen Freunden von MEWA. Ihr wisst ja, MEWA ist der Rundum-Service mit Beratung, individuellen Lösungen, mit Abholung, mit Waschen, mit Reparieren, mit Bringen und
mit alles,
all das.
Mit alles.
Und all das, mit alles.
Ja.
Mit alles fürs Handwerk und die Industrie.
Ja. Ja, sie sind einfach großartig, ne? Es gibt Beratung, individuelle Lösung, Abholung, Waschen. Also es ist einfach wirklich, wirklich toll. Und MEWA ist ja für uns ideal, denn sie haben ja einen massiven Sportbezug, ne? Die sind ja nicht irgendwer, sondern sie sind Naming Right Partner von Mainz 05. Deswegen sind sie ja auch quasi die Namensgeber der MEWA Arena. Haben da auch diverse Präsenzen, wie zum Beispiel die Bande. Sie sind Bandenpartner. Ist einfach ein tolles Wort. Es klingt nach Aktenzeichen XY, ist aber was Gutes. Von einigen Vereinen aus der ersten und zweiten Bundesliga. Von Mönchengladbach, Werder, Hertha, Bochum, Nürnberg. Das sind ja Vereine, die ja nun auch einen sehr starken Bezug zur Arbeitnehmerschaft haben. Und da schlägt natürlich das Herz. Mein Bruder ist Klempner. Meine Kumpels, mit denen ich Fußball spiele, sind Fliesenleger. Bei denen, wenn du MEWA sagst, dann haben die Herzchen in den Augen.
Ja.
Und Mike hebt zu Recht die Hand. Ja. Weil denn was MEWA, denkt man denn als Künstler, wenn man MEWA Arena hört? Wie geil wäre das, einmal wie Johnny Burkhardt bei seiner Rückkehr dort auf dem Rasen zu stehen, in diesem Stadion zu sein und dort etwas zur Aufführung zu bringen. Das große Drama oder die kleine Show. Und Mike, wir haben die Chance dazu.
Es geschafft, genau. Denn MEWA bietet nicht nur die passende Berufsbekleidung und den Rundum-Service eben für Industrie und Handwerk, sondern auch uns die Möglichkeit, am 2. Juni endlich mal wieder Bundesliga-Rasen betreten zu dürfen.
Ist das geil?
Oder?
Ja, sicher.
In einem Bundesliga-Stadion. Wir sind zu Gast am 2. Juni.
Ja.
Dann stellen wir nämlich zusammen mit MEWA quasi uns einen Abend zur Verfügung.
Ja.
Um natürlich kurz nach dem Champions-League-Finale und kurz vor der WM noch einmal gemeinsam mit euch einen Abend zu verbringen. Ich sag's nur, Tickets gibt's auf fußballmml.de und natürlich auch bei uns in den Shownotes.
Bei allem, was die machen. Aber da kommen jetzt die drei Lappen, die sie nicht auswaschen können.
Meva, du machst es uns oft leicht.
Das ist ein super Song.
Wenn ich am Boden liege, Fliesen lege. Ja, aber
sehr schön. Sehr schön. Und dann müssen wir euch natürlich, Leute, einen neuen Partner vorstellen. Wir müssen reden. Wir haben heute einen Partner am Start, der quasi die flüssige Form von dem ist, was wir hier jede Woche machen. Jameson Whisky, das passt wie die Faust aufs Auge, denn Jameson steht für diesen Irish Spirit, also absolute Ehrlichkeit und tiefe Verbundenheit.
Das ist absolut richtig, Mike. Wie so oft geht es auch hier um Gemeinschaft, ob in der Kneipe oder bei uns hier im Studio. Jameson ist der Drink, der die Menschen zusammenbringt. Und Hand aufs Herz, Mike, das obligatorische Fußballbierchen, das ist natürlich okay, aber wir als Fußball Connoisseure, wir gönnen uns heute mal was ganz anderes.
Ich danke meinen beiden Leprechauns und habe hier natürlich, wie es Usus ist in Berlin, schon mal den Jameson Ginger Ale und Lime vorbereitet. Ganz einfach, jetzt müsst ihr zuhören. Ein Teil Jameson, drei Teile Ginger Ale, Eiswürfel und eine ordentliche Spalte Limette. Super erfrischend, besonders jetzt, wo die Saison in die entscheidende Phase geht.
Damit erfrische ich mich gern. Absolut. Und weil bei einem guten Glas Jameson die Wahrheit ans Licht kommt, hauen wir heute mal unsere erste unpopular Opinion zur aktuellen Lage der Liga raus. Da wird nicht lang gefackelt, sondern Tacheles geredet. Was ist eure unpopular Opinion?
Wolfsburg muss absteigen.
Ist das unpopular?
Nein, für mich ist klar, die unpopular Opinion ist, für mich ist Kwasniok der Gewinner der Saison.
Das ist sehr unpopular.
Weil er rechtzeitig den Absprung vom FC schaffen durfte. Nee, aber pass auf, der Gewinner der Saison ist tatsächlich Steffen Baumgart, weil nicht nur sein ehemaliger, wie sagt man, Co-Trainer wahrscheinlich, sein ehemaliger Co-Trainer jetzt Interimstrainer in Köln ist, sondern weil man auch gesehen hat, wie schwer es ist, gültig zu sein.
Ja, das ist absolut korrekt. Ja. Da hat Jameson nun wirklich gar kein Problem mit. Die sind kultig. Es gibt übrigens aktuell eine Jameson-Aktionsflasche inklusive einem 11-Freunde-WM-Quiz. Also wenn das nichts ist, ne, checkt doch unbedingt das Rezept von unserem Chefkoch Lukas. Das Rezept für
Was habe ich gemacht?
Ja,
gekocht.
Du hast gekocht. Also checkt bitte unbedingt das Rezept für den Jameson Ginger Ale und Lime aus. Den Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes.
Und bevor wir loslegen, sei das natürlich nochmal erwähnt, bitte trinkt Jameson immer verantwortungsbewusst und nur, wenn ihr über 18 Jahre seid.
Und mit der ordentlichen Spalte Limette.
Mein MML.
Sag mal, jetzt müssen wir aber, also nochmal, ja, absolute Verstörung unsererseits. Es kommen die Meldungen rein und wir sind noch gar nicht in der Aufnahme. Das heißt, also Sebastian Kehl, die Meldung rauschte rein wie ein Meteorit in das Haus in Rheinland-Pfalz. Sebastian Kehl, der Knall mit Kehl, schreibt der Kicker, den Lukas liest. So, da rascheln schon wieder die Seiten. Dass es auf der Führungsebene bei Borussia Dortmund seit einiger Zeit mächtig knirscht und da schon mal der ein oder andere gehen musste, Sven Mislintat beispielsweise, das ist nicht neu. Und doch war es etwas überraschend der Zeitpunkt, dass Sebastian Kehl, und das ist ja das Wichtige, mit sofortiger Wirkung seinen Job los ist, den Verein verlässt. Und dann frage ich erstmal grundsätzlich so nach deinem Gefühl dazu, Mike.
Also grundsätzlich ist es so, 24 Jahre Sebastian Kehl, das ist schwer vorzustellen, dass er nicht mehr beim BVB ist. Also ganz simpel. Dreimal deutscher Meister geworden, als Spieler natürlich wirklich auch ein herausragender Spieler gewesen.
Absolut.
Und insofern ist das jetzt erstmal, da geht eine Ära zu Ende.
Absolut. Ich muss bei Sebastian Kehl, muss ich übrigens immer an diesen einen Ausschnitt denken, den lustigerweise gestern Arne Zeigler bei Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs natürlich sofort ausgegangen. Fußball ist ja immer, wie Lukas ja auch weiß, das Bilden von Assoziationsketten. Das heißt, du hörst einen Namen und denkst natürlich immer sofort an Szenen. Wenn du sagst Tomislav Piplica, da weiß jeder natürlich sofort, woran er denkt. Denkst du an Christian Wettloh, dann weißt du auch sofort, wir können die Kacke abbrechen.
Außer ich weiß nicht.
Du weißt es natürlich nicht.
Ja.
Aber du weißt ja auch nicht,
nein,
wo du warst.
Ich
auch nicht vor beim WM-Finale war. So, und bei Sebastian Kehl denke ich mal an die Szene, das muss 2004 gewesen sein, der Verein war wieder mal akut abstiegsbedroht und dann trat Sebastian Kehl vor die wütenden Fans am Zaun, die suchte den Dialog mit den Fans Und dann sagte Kehl so in diesen brüllenden Haufen hinein, ja, was wollt ihr denn jetzt machen? Wollen wir dies oder das? Wollt ihr uns verprügeln oder was? Ja! Da hat er etwas angeregt, auf das die Fans nur zu gerne eingehen wollten. Zum Glück war der Zaun dazwischen, weil sonst hatte man das Gefühl, das ist jetzt so eine Art Serviervorschlag. Ja, Sebastian Kehl, eine Zeit, die ihre Höhen und Tiefen hatte, aber ich finde, der Verein hat Borussia Dortmund wirklich extrem viel zu verdanken und das nicht nur als Spieler. Und Lukas, du hast uns ja sogar mal so ein paar Zahlen da gestern in unseren Chat gelegt. Ja,
also erstmal muss ich natürlich sagen, Assoziationskette, für mich wird Sebastian Kehl für immer unwiederbringlich mit der Vokabel Handgeld verknüpft sein, weil es ja die große Affäre damals war. Er stand ja eigentlich schon im Wort beim FC Bayern, als er damals vom SC Freiburg wechseln wollte und ist dann doch zu Borussia Dortmund gegangen. Es war ein Riesenthema und ich werde nie vergessen, ich war als 16-Jähriger in der Verschickung am Balaton und an einem Abend dort am Balaton, damals trank man noch Alkopops, ihr erinnert euch, gab es ein Länderspiel zwischen Deutschland und ausgerechnet Ungarn. Mhm. Und das haben wir damals geschaut mit vielen Ungarn und in diesem Spiel schoss der damals sehr junge Sebastian Kehl ein fantastisches Weitschusstor, zumindest so in meiner Erinnerung. Also das ist meine persönliche Erinnerung an Sebastian Kehl. Und was die Zahlen angeht, ist natürlich bei ihm jetzt, vor allen Dingen in den letzten 4 Jahren, die große Frage, wie fällt denn die Bilanz als Ein- und Verkäufer aus? Und da habe ich euch ja auch einen Text aus dem Westen geschickt, in dem es heißt, die Bilanz des BVB ist unter Sebastian Kehl fast ausgeglichen. In den letzten 4 Jahren steht ein minimaler Transferverlust von nur, und das fand ich überraschend, 8,6 Millionen Euro. Kehl gab für Spieler rund 363 Millionen Euro aus, nahm dafür aber auch 354 Millionen Euro durch Abgänge wie Haaland, Jude Bellingham oder Jamie Gittens ein. Soweit der Westen. Jetzt schreibt aber der Kicker und nicht nur der, sondern auch die SZ, die Bilanz als Einkäufer war unterm Strich durchwachsen. Mhm. Und ich glaube, darin liegt das Problem, weil ich habe es mir nochmal genau angeschaut. Wenn du natürlich so viel Geld einnimmst, weil du derart viel Talent verkaufen kannst, es aber dann mit ähnlich viel Geld nicht schaffst, ähnliche Spieler nach Dortmund zu holen, also vernünftigen Ersatz zu besorgen, dann hast du natürlich ein Problem. Du generierst viel Geld durch Verkäufe, weißt aber mit dem Geld in der Spitze am Ende nicht viel anzufangen. Ich glaube, das ist die Hauptkritik an seiner Arbeit, vor allen Dingen in den letzten 2 bis 3 Jahren.
Ja.
Wobei ich da mal einwerfen würde, also kann ich nachvollziehen, weil ich finde auch, und das habe ich ja auch durchaus schon getan, einige Transfers, die Borussia Dortmund getätigt hat, jetzt nicht zwingend so gut, als dass man irgendwie ausflippen müsste. Und das sieht man ja auch letztlich daran, dass all die, die gekommen sind, also nehmen wir mal Joe Bellingham, nehmen wir mal Da Silva, Kautu und so weiter, die sind ja, Stand jetzt,
du traust dich doch nur nicht, Chukwuemeka zu sagen.
Das ist richtig. die sind ja statt jetzt, das sind ja keine Stammspieler. Also es ist sehr viel Geld ausgegeben worden für Spieler, die bei Borussia Dortmund aktuell keine Stammspieler sind. Jetzt kann man sagen, guck dir Maxi Bayer an, es dauert vielleicht ein bisschen, um sich bei Dortmund zurechtzufinden und vielleicht wird es erst nächstes Jahr irgendwas. Aber nichtsdestotrotz ist das ja die aktuelle Kritik an ihm.
Ja, klar. So, jetzt kann er natürlich der ein oder andere noch explodieren. Also, ne, ich verweise immer gerne auf das Beispiel Robert Lewandowski. War halt einfach ganz am Anfang eine totale Pfeife, hat halt eine Weile gedauert und ist der geworden, der er jetzt ist.
Ich möchte nur in Frage stellen, ob denn Sebastian Kehl in der Gemengelage Borussia Dortmund mit Matthias Sammer, mit Lars Ricken, mit Aki Watzke, der lange irgendwie ja auch mit in den sportlichen Entscheidungsprozessen mit eingebunden gewesen
auch immer
ist,
noch tun wird.
Er wird es ja nicht alleine entschieden haben.
Genau.
Er wird diese Spieler ja nicht alleine geholt haben. Ja, und insofern, das ist immer so, wo ich dann zusammenzucke und denke, verstehe ich. Ja. Aber ein Verein, der auf so viel Entscheidungs- und so viel Beraterebenen ausgerichtet ist, der kann doch nicht am Ende des Tages hergehen und das quasi nur einem Mann ankreiden. Nee,
also das passt auch nicht. Da riecht auch unglaublich viel Watzke durch, so nach dem Motto, das ist unser Junge, den müssen wir zurückholen, das ist unser Junge, den müssen wir zurückholen, das ist unser Junge, der muss doch bei Borussia Dortmund sein. Das ist ja nicht alles Sebastian Kehl. Also das riecht mir alles auch wirklich sehr nach Watzke.
Aber ist nicht das Problem bei Borussia Dortmund schon diese, wie Mike gesagt, Gemengelage der Großkopferten? dass einfach viele Namen und viele Egos dort im Organigramm zu finden sind. Und wenn man dann schaut auf die Bilanz von Sebastian Kehl als Sportdirektor, dann kann man vielleicht auch sagen, er hat vieles als Sebastian Kehl sehr gut gemacht. Er wäre aber, glaube ich, viel lieber Lars Ricken gewesen.
Ja, das ist wohl richtig.
Naja, das ist ja letztlich auch der gefühlte Bruch, den es von Anfang an gegeben hat, ne? Also durch die Zeit von Sebastian Kehl als Sportdirektor bei Borussia Dortmund zieht sich ja dieses Gefühl, diesen Machtkampf am Anfang gegen Lars Ricken verloren zu haben, zieht sich ja durch.
Ja, klar.
Also es war ja lange Zeit so, dass er eigentlich vorgesehen war für die Rickenposition, eben als sportlicher Geschäftsführer. Und dann gefühlt so in letzter Sekunde hat man sich dann anders entschieden, warum auch immer. Das ist sicherlich letztlich etwas, was ihn immer ein bisschen mehr geschwächt als gestärkt hat.
Na klar, absolut. Wenn das jeder im Verein weiß, dass du eigentlich gerne was anderes geworden wärst und dann eine andere Position begleitest. Ich meine, du bist ja nicht Trainer, du musst ja nicht irgendwie die Kabine erhalten, aber trotzdem für das eigene Standing ist es natürlich jetzt nicht so geil. So.
Auf der anderen Seite, ich hatte das große Vergnügen, mal in einem Termin mit Sebastian Kehl zu sein. Mhm. Also wirklich so klassische Konferenzsituation, langer Tisch etc.
Ja.
So Menschen davor, Menschen dahinter. Und das hat mich ehrlicherweise beeindruckt. Also die Art und Weise, wie Sebastian Kehl mit Menschen agiert, ist fantastisch.
Das kann ich nur bestätigen, weil Sebastian Kehl hat mal dafür gesorgt, dass ich in Dortmund in den Club reingekommen bin.
Siehst du?
So, da stand ich nämlich mit ein, zwei Freunden und ein paar Freundinnen vor dem Club, aber ich glaube, es lag an den Freundinnen, die wir dabei hatten, weil die einfach sehr gut aussehen waren.
Und
wenn das keine Qualifikation
für Höheres ist. Aus dem Nähkästchen oder sozusagen aus dem Nähekästchen plaudern, wie nah sind wir dann rangekommen? Ich war ja 2015 im Westfalenstadion zum letzten Heimspiel unter Klopp gegen Werder Bremen. Könnt ihr euch erinnern, als Klopp seinen Abschied vorher auf Video aufgenommen hatte, weil er Angst hatte, live auf dem Rasen zu emotional zu werden. Dann gab es so eine ganz, das war ganz krude, das war absurd. Ja. Nach so vielen Jahren bei Borussia Dortmund gab es da diese Videobotschaft. Und es war ja nicht nur das letzte Spiel von Klopp im Westfalenstadion, sondern auch das Abschiedsspiel von Sebastian Hummels, Kehl.
Von Kehl,
der damals von Sky begleitet wurde, mit der Doku Nummer 5 geht. Und ich sage, diese Referenz verstehen auch nur die ganz alten Hörer.
Nummer 5. Das habe sogar ich verstanden.
Ja, sehr gut.
Weil,
sehr gut,
was die wenigen wissen, Sebastian Kehl sehr schnell lesen kann. So, und danach gab es eine Abschiedsparty in einem Club unweit des Stadions zwischen drei Autohäusern. Und da weiß ich noch.
Klingt mir sehr nach Dortmund.
Und da war ich da, Westernhagen war da, Alexander Klaws war da. Ich habe mich mit Durm unterhalten, der ein Jahr vorher Weltmeister geworden ist, ein Jahr vorher, und mir nie auf die Frage, wie war das denn, nichts Substanzielles erzählen konnte. Aber das war eigentlich ein netter Abend, da war die gesamte Dortmunder Prominenz da. Angeblich kam auch Mats Hummels später noch dazu, aber so nah war ich zumindest mal dran und habe Sebastian Kehl, ich hatte ihn halt vorher für ein Buch mit der Autoren-Nationalmannschaft, liebe Grüße an deinen Bruder, hatte ich ihn für ein Kapitel interviewt, das wir dann geschrieben haben, und ich kann es nur bestätigen, dass der ist einem immer sehr, sehr freundlich und zugewandt entgegengekommen.
Ja, total. Aber nicht nur einem selber, sondern auch allen, die dann irgendwie auch mit drin sind, also dem Mitarbeiter, also wer dann immer... Zu solchen Terminen gehören dann natürlich auch eben Menschen, die einen empfangen etc. Und das ist toll. Das ist einfach wirklich toll und fantastisch.
Aber vielleicht reicht das.
Deswegen
ja
habe ich ihn auch
nicht in der Hackordnung. Und da ist wirklich die Betonung auf Hackordnung, weil das kommt mir immer so ein bisschen vor, dass bei Borussia Dortmund am Ende, obwohl es so der Kumpelverein ist und echte Liebe, dass ihnen gerade zum Verhängnis wird, dass es auch eine ziemliche Ego-Shitshow ist.
Na klar.
Und dass da viel Verdrängung herrscht und man nicht so viel miteinander, sondern auch sehr viel gegeneinander gearbeitet hat.
Ja klar, ich meine, also das haben wir ja nun auch wirklich mitbekommen, dass auch der Watzke-Club BVB dominiert wird von Figuren, die alle natürlich genau wissen, wie es geht. Und ich sage euch jetzt mal, pass mal auf, wenn ich hier, da wird dann auch mal da irgendwie mit der Rolex-Zigarre geraucht, und wenn du da in der VIP-Loge vom BVB unterwegs bist, da schüttelt es dich aber auch. Also von daher, dazu ist natürlich der BVB vollends in der Lage, da sehr dickhodig aufzutreten und da weiß jeder genau, wie es geht. Also da sich zu bewegen und die eigene Meinung anzubringen oder sich durchzusetzen, ist mit Sicherheit nicht leicht. Jetzt lese ich gerade im Kicker, dass die Kehl-Nachfolge möglicherweise auch in Elversberg beendet werden könnte, nämlich Nils Ole Boog, der Sportvorstand der SV Elversberg. Ich werfe den Begriff Perlentaucher ein.
Du nimmst mir zwei Fragen vorweg oder beziehungsweise aus dem Mund, denn ich hätte euch jetzt zwei Dinge gefragt. A, wo geht denn einer wie Kehl hin? Also was ist der nächste Schritt, wenn du auch nach 24 Jahren im Verein sehr davon gelebt hast, dass du die Vereins-DNA verkörperst und den vor allen Dingen von uns ja oft zitierten Stallgeruch. Also es ist ja Teil dieser ganzen Stallgeruchsoffensive. Wir holen den verlorenen Sohn zurück, Nuri Schein wird Trainer, der Sebastian ist bei uns der Sportdirektor. Das ist ja alles so diese BVB-Folklore. Davon hat er ja auch gelebt und profitiert.
Na klar.
Er kann ja jetzt schlecht zum SC Freiburg gehen, da an der Tür klingeln und sagen, guten Tag, ich würde jetzt hier mal ganz gerne, ich würde ganz gerne hier mal jetzt arbeiten. Wie viel Handgeld zahlt ihr mir denn? Und zu den Bayern kann er auch nicht zwingend sofort gehen. Also A, was glaubt ihr, was macht einer wie Kehl? Und B, ich wollte euch fragen, was glaubt ihr, wen die als Nachfolger holen? Da du es jetzt aber schon gesagt hast, müssen wir über den auch noch drei Sätze verlieren, weil das ist wahnsinnig spannend, wenn das klappen würde.
Ja, absolut. Spannend ist es auf jeden Fall, was Kehl angeht. Wir wissen ja, wie bitter die Geschichten im Fußball manchmal laufen. Deswegen sage ich jetzt mal Projekt Wiederaufstieg VfL Wolfsburg. Ne?
Naja.
Oder HSV,
naja.
Nachfolger also von es Kunz, ja, habe ich mal
genau, gesehen. Hamburger Sportverein, also, Hamburger Sportverein ist ja das, was tatsächlich also von den Dächern.
Die Dächer, was? Die Dächer pfeifen
von den Spatzen.
Die Flinten.
Die Dächer pfeifen die von den Spatzen.
Schießen ist von den Dächern der Kirche.
Ja. Die Spatzen gucken sich um und sagen, warum habe ich denn hier ein Dach auf mir liegen? Es sollte doch umgekehrt sein. So schwer so ein Dach auch.
Also, Hamburger Sportverein ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Adresse für ihn, würde ich mal sagen.
Ja, das wäre wär adäquat, würde ich sagen. Ja.
Dann hat er auch die Position, die er sozusagen bei Borussia Dortmund nicht bekommen hat, nämlich Sportgeschäftsführer. Der HSV hat einen fantastischen Typen, der auch nach der Kunstaffäre möglicherweise auch so ein bisschen vereinen kann wieder, was auch Kultur und
wäre eine gute Idee,
gegenseitigen Respekt auf der Geschäftsstelle letztlich angeht. Also ich rechne ehrlicherweise wirklich sehr stark damit, dass er zum HSV geht.
Und Krösche geht jetzt zu Dortmund oder dann
das
halt eben
ich,
doch?
Das finde ich faszinierend. Also es sind ja, wir dürfen ja nicht vergessen, es ist wahnsinnig viel immer Spekulation und ähnliches, aber man denkt ja immer, Fußball wäre etwas, wo nur die erfolgreichsten Leute zu den größten Vereinen
gehen. Na klar.
Und dass diese Markus-Krösche-Diskussion, die ja schon seit langem sich hartnäckig hält und der BVB ja auch quasi offen auch schon mal mit ihm geflirtet hat, aber dass sich das immer noch hält in einer Phase, wo er gerade ein wirklich mieses Transferfenster hinter sich hat. Eintracht Frankfurt irgendwie, was sind sie gerade, Zehnter oder irgendwie sowas?
Wieso?
Gerade nochmal gegen Mainz. Also, dass überhaupt irgendjemand gerade auf die Idee kommt zu sagen, ey, wir wollen den Borussia Dortmund weiterentwickeln, wir müssen wieder angreifen, wir brauchen stärkeren
Kader.
Aber
das ist aber Dortmunder Folklore, da greift ja das alte Idiom von Lothar Emmerich, der sagt, gib mich die Krösche.
Oh Gott, das kann ja wohl.
Nein, also
ja
insofern ist natürlich, ist natürlich die Personalie Boog die viel spannendere.
Ja, natürlich. Ja,
können wir dazu mal was sagen?
Ja, auch toll.
Wie Sex, also ich habe es heute Morgen auch im Kicker gelesen. Und allein dafür hat sich der Gang zum Kiosk auch schon wieder gelohnt.
Natürlich.
Weil Nils Ole Boog, und ich kann das ja aus nächster Nähe beurteilen, wir haben ja jetzt sehr oft gegen die SV Elversberg oder wie sie heißt, die Elf mit V. Haben wir ja jetzt sehr oft gespielt und wurden, in dieser Saison ist es ein bisschen besser gelaufen mit Hertha BSC, aber wir wurden sehr oft sehr unangenehm zerlegt. In Elversberg spielen sie fantastischen Fußball und er ist natürlich, wie du sagst, der Perlentaucher, er ist der Talenteentdecker oder wie die Rheinpfalz schrieb vor nicht allzu langer Zeit, der gefragteste Manager Deutschlands, weil da ging es darum, dass Borussia Mönchengladbach mal angeklopft hat in Elversberg und gesagt hat, sagen Sie mal, Herr Boog, könnten Sie sich das vorstellen? Der hat den Gladbachern dann eine Absage erteilt, aber Borussia Dortmund und Nils Ole Boog ist so sexy als Idee, weil es eine Rückkehr zur Vereins-DNA wäre. Wenn du jemanden holst, der einen Blick für Talente hat, dem du aber mehr Geld und ein größeres Notizbuch an die Hand geben kannst im Vergleich zu dem kleinen Elversberg,
ja,
könnte Borussia Dortmund ja zurückkehren zu ihrem
Shinji
USP.
Kagawa und so.
Ja, die
ne?
hatten doch mal den USP, wie es mein Freund Wolfram Eilenberger, das haben wir lange nicht mehr gesagt, mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger, hat sie doch vor einigen Jahren mal die wichtigste U19 Europas. Mhm. Das war Borussia Dortmund. Die größte oder wichtigste U19 Europas. Und wenn du jemanden findest, der da wieder hin zurückkommt und sagt, ich scoute diese Teenager und suche die europaweit und ich kann die für 10, 15, 20 Millionen holen und dann entsteht etwas und dann kannst du sie übrigens auch wieder mit dem Mehrwert verkaufen. Ich glaube, der wäre schon der richtige Mann am richtigen Ort.
So, bevor wir jetzt gleich in die Schlusskurve einbiegen, eine Sache noch, was Niko Kovac, der mir ja, muss ich ja wirklich sagen, der gefällt mir immer besser. Und nicht nur deshalb, weil er Borussia Dortmund eine Mentalität eingeimpft hat, die auch dafür sorgt, dass sie nach einem 0-2 zu Hause gegen den HSV so viel Druck entwickeln, dass die zweite Halbzeit sich ausschließlich in der Hälfte der Hamburger abspielt und man am Ende 3-2 gewinnt. Das ist ja nicht glücklich, was da passiert ist, sondern es war zwingend erforderlich, nachdem wie die zweite Halbzeit gelaufen ist. Auch wenn es mir für Kassel und Jonas ein bisschen leid tut, die mich ins Stadion begleitet haben. Aber sei es drum. Was mir gut gefallen hat, war von Kovac, er hat Julian Brandt eingewechselt, kurz vor Schluss. Julian Brandt hatte sein 300. Bundesligaspiel, das heißt, diesen Einsatz hat er sich auf mehreren Ebenen verdient. Er hatte aber keinen einzigen Ballkontakt mehr, weil es waren einfach nur 2 Minuten. Das klingt erstmal ein bisschen gemein, aber Niko Kovac gab sich danach ein bisschen zerknirscht und sagte, das tut mir leid, ich hatte das eigentlich anders geplant. Ich wollte ihn eigentlich schon so 20 Minuten vor Schluss bringen, aber das Spiel hatte gerade eine solche Dynamik, da wollte ich den quasi diesen Rhythmus nicht zerstören. Finde, das ist ein guter, also es ist eine schlüssige Argumentation. Ja. Aber mir gefällt es, wie er mit sowas umgeht. Ich finde das wahnsinnig angenehm, sich da auch so selbstkritisch zu zeigen und auch mal ein bisschen den Blick unter die Motorhaube zu gönnen, zu sagen, das war eigentlich anders geplant und dann läuft es so. Und das sind so kleine Dinge, die mir im Umgang auch mit Medienöffentlichkeit wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das wollte ich noch kurz angefügt haben.
Ich finde sogar, dass wenn der Fußball von Borussia Dortmund in der nächsten Saison ein bisschen gefälliger werden sollte, ne? Also es ist ja auch etwas aus diesen Jahren des Vollgas-Fußballs ja. und Ähnlichem, was man jetzt als BVB-Fan auch tatsächlich so ein bisschen vermisst. Die Spielkultur, die Spieler, die wirklich gut Fußball spielen ja. können. Herzliche Grüße übrigens, selbstverständlich Jadon Sancho, wenn man ihn kriegen kann, zu holen.
Wieder
auf
mal.
Jeden
Wieder
Fall.
Mal.
Ja, aber musst
ja,
du machen.
Klar.
Als Sport- das musst
Direktor.
Du machen.
Ja, absolut.
Nein, das musst du natürlich machen. Dass du auch wirklich ein paar Spieler dazu bekommst, ja. die endlich wieder Fußball spielen können. Wenn das noch zusammenkommt, dann...
Wieder mal Umbruch. Ich blicke diesem Umbruch... Ich hätte übrigens nicht gedacht...
Dann auch gerne mit Niko Kovac, wollte ich sagen.
Niko Kovac. Ja. Darf ich jetzt mal kurz gucken, was der FC Augsburg mir geschickt
ja, aber kann ich noch einen letzten Gedanken zu Kehl und Kovac loswerden, weil Kovac ja diese sehr erfolgreiche, das wird sie am Ende sein, das wird eine Vizemeisterschaft, das ist eine sehr erfolgreiche Saison und er bestreitet sie mit einem Kader, der eine große Unwucht hat. Also er lässt sie so erfolgreich spielen, trotz der Arbeit von Sebastian Kehl, das nochmal als Kritik, weil der Kader nicht gut zusammengestellt ist und trotzdem, um auf eine High Note zu enden, hat mir unser gemeinsamer Bekannter, mein Freund Dennis aus Rom, Allesfahrer des BVB, noch einen Gedanken zum Abschluss geschickt. Und er sagt, es ist doch aber auch verrückt, während der 27.05.23 und das Champions-League-Finale ein Jahr später anders ausgegangen, wäre Kehl heute der Vater des Erfolgs.
Na klar. Ja, aber das ist ja immer im Fußball so. Ich meine, wäre das Achtelfinale der WM 2014 so gelaufen, wie es eigentlich hätte laufen müssen, nämlich dass wir gegen Algerien auf die Jacke kriegen, wäre Jogi Löw der größte Idiot des deutschen Fußballs und nicht der Weltmeistermacher. Also das ist halt klar. Aber klar, Logo, da wäre Edin Terzic, wäre jetzt wahrscheinlich schon Barcelona-Trainer. You never know. Das ist ja das Geile an diesem Sport, in dem so wenig Punkte erzielt werden. Also, deswegen liebe ich Fußball und deswegen verachte ich Handball.
Ist übrigens das Gleiche.
Um nochmal einen Satz zu sagen, dass man hier nochmal ein bisschen Bass auf die Folge kriegt.
Ja. Jetzt hast du es dir aber mit jedem Wolf in Deutschland verscherzt.
Jetzt hast du
es dir wirklich mit jedem Wolf in Deutschland verscherzt.
Ja. Ist übrigens das gleiche Phänomen wie Eintracht Frankfurt, ne? Also wenn man jetzt Markus Krösche und Sebastian Kehl mal vergleicht, dann haben beide Mannschaften nicht so einen wahnsinnig guten Kader in dieser Saison. Aber Markus Krösche, dem kreidet man es halt nicht so hart an, weil die Erwartungshaltung nicht so groß ist wie bei Borussia Dortmund. Also das nur mal am Rande. Insofern ist die Beobachtung völlig richtig. Und
ich habe zwei Pakete vom FC Augsburg gekriegt. Ja. Zunächst einmal vielen Dank. Aber wenn ich das schon höre hier, pass auf. Das klingt schon ganz schlecht. Das ist so, als wären da so Legosteine drin oder so. Aber es ist nicht so schwer. Es kann nicht ein.
Das Sandro Wagner-Stein sein.
Du hast doch immer ein Messer dabei, Mike. Wo ist dein Butterfly? Du hast doch sonst immer ein Butterfly-Messer dabei.
Ich bin jetzt einfach
Wir
mal.
Wir schneiden es oder einen Schlüssel. Hast du einen Schlüssel?
Ich bin jetzt einfach mal. So. Wie Angelo bis gestern stiller Beobachter.
Oh, ja, er muss den Kopfhörer wieder aufsetzen, sonst unterhalten wir uns nur zu zweit.
Schneiden wir. Ich will jetzt wissen, was da drin ist. Was ist da drin?
Unboxing bei Fußball MML hatten wir in der Form
auch. Wieder
so
eine Holzkiste, ey. Die mal für den Zirkus da betreiben. Wir sind verrückt geworden.
Lass uns daraus ein Video machen: Unboxing. Damit ist man sehr, sehr erfolgreich auf Instagram.
Fugastadt. So, kommen wir.
Das ist das Sondertrikot.
Das ist doch verrückt. Die ticken doch nicht mehr richtig. Jetzt steht da so.
Sei doch mal nett zu denen.
So, für unseren Lieblingsmaurer. Der Weg zu einem echten FCA-Fan ist steinig.
Das ist die lustig, ey.
Guck dir das an hier.
Steine.
Das ist die wollen doch verarschen.
Steine. Ganz viele Steine hier.
Die sind noch lustiger als du, Micky.
Vielen Dank für die Steine.
Die sind noch lustiger als du. Kannst du aber dann auch mitbringen? Ich habe dich ja eh zum 1. Mai nach Berlin eingeladen.
Ja, sicher.
Ja, sehr gut.
So, und jetzt der zweite.
Das ist natürlich Mörtel.
Steine stehen im Stein. Die sind ja wirklich komplett
geil. Aber die sind lustig.
Ja, die sind wirklich lustig, muss man sagen. Sie machen es ja auch gut.
Es ist so geil.
Ja, ich war doch so neidisch, weil sie hat das gekriegt, hatte das wirklich schöne Sondertrikot vom FC Augsburg und jetzt, ja, pass auf, und jetzt.
Ah,
so, aha.
Aha.
Komm, ja, ist schon.
So.
Komm, ist schon. Guck mal, sie haben FCA.
Darf ich das Geräusch dazu machen?
Ist schon schön.
Und lang ja, auch schon, noch.
Ja, das ist wirklich, also es ist schon wirklich schön.
Du wissen aber nicht, wie kurze Arme du hast.
Ja. Vielen Dank, lieber FCA, vor allem für die Steine. Das ist ja wirklich komplett irre.
Aber wie witzig.
Ja,
aber
wirklich witzig.
Toll.
Ja. Vor allen Dingen, ich muss ja, ne, ich meine, diese ganze Geschichte mit Sondertrikots und so, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist ja wirklich, wirklich bodenlos mittlerweile. Jetzt ist es so, der BVB hat ja auch ein Sondertrikot rausgebracht, 100 Jahre Rote Erde.
Fantastisches Trikot. Ja. Auch das hast du gerade bekommen hier. So.
Freue ich mich.
Freundin von Spotify übrigens.
Ah, wie lieb.
Vielen Dank dafür.
Wie lieb. Ja. Ich wollte gerade dazu was sagen.
Ja.
Jetzt habe ich es geschenkt gekriegt und sage natürlich,
fantastisches
super.
Trikot. Oder?
Super.
Ja.
Dankeschön. Guck mal. Und das liebe, weißt du, und das liebe ich an unserer Position, dass der Teufel immer auf den dicksten Haufen scheißt. Und das mag ich an unserer Gesellschaft generell.
Und jetzt sag ich noch mal was Gesellschaftskritisches.
Ja.
Ja. Kennt ihr noch die Zeit?
Schönes Trikot, richtig schön.
In der sich die Bundesliga.
Ich hätte mich anders geäußert, aber so finde ich es richtig schön.
Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, in der sich die Bundesliga wirklich sehr, sehr große Gedanken mit Gremien, mit allen möglichen Experten, die hinzugezogen wurden, Gedanken gemacht hat um Nachhaltigkeit? Ich glaube, nichts ist weniger nachhaltig als die Diskussion um Nachhaltigkeit im Fußball.
Das ist richtig.
Sieht man übrigens auch an den Hunderttausenden von Sondertrikots, die es im Moment gerade gibt.
Absolut.
Denn wir alle wissen seit wir das Wort Fast Fashion gehört haben, dass Mode und Textilien jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig gut sind
was
in der
wird
Produktion
denn jetzt eigentlich,
für Mutter Erde.
Das ist korrekt. Was wird denn jetzt eigentlich aus dem Sondertrikot des VfL Wolfsburg zum 30. des Aufstieges?
Ja. Das ist schwierig.
Wobei, sie können ja theoretisch, wenn sie jetzt 26 absteigen, können sie ja 2027 pünktlich zum 30. Das ist ja ein genialer Marketing-Coup.
Du hast den Masterplan des Wolfsburg verraten.
Ist ja eigentlich ein genialer.
Die steigen jetzt ab, um zum 30-jährigen Jubiläum ihres Aufstiegs wieder aufzusteigen.
Ich sehe schon den mittlerweile 75-jährigen Roy Präger, wie er da mit so einer leichten Kiefer da so sich am Zaun festhält, in dem Trikot, natürlich in XXL und
super.
Ja.
So, können wir jetzt noch ganz kurz, sag mal, die Folgen werden immer länger. Normalerweise wäre ich jetzt schon längst im Barber aus.
Ich habe zumindest was mit Substanz
noch
mitgebracht.
Jetzt kommt der Nagelsmann.
Nee, pass auf. Nee? Wir haben nächste Woche dann eine monothematische Folge, weil wir aus den Länderspielen kommen.
Ja.
Oder zwischen den Länderspielen aufzeichnen. Das heißt, es wird sehr viel über die Nationalmannschaft gehen.
Sehr
dann
gut.
Können wir uns auch den Kader nochmal in Ruhe anschauen. Wer ist dabei?
Okay.
Wer nicht? Wie haben sie performt gegen die Schweiz? So, deswegen können wir das dann auch in Ruhe beleuchten. Ich möchte nur mal sagen, bevor dieses Spiel gegen die Schweiz am Freitag stattfindet, möchte ich noch einmal ganz kurz in die Geschichte eintauchen. Denn am 19. Dezember 1990 hat Deutschland auch gegen die Schweiz gespielt. Und es war das erste Spiel nach der Wiedervereinigung und das erste einer gesamtdeutschen Nationalmannschaft. Mhm. Im Neckarstadion in Stuttgart ging es am Ende 4:0 für Deutschland aus. Die Torschützen waren unter anderem, ausgerechnet muss man sagen, Andreas Thom, der das erste Tor erzielte. Dann Lothar Matthäus, Timothy Dalton, Rudi Völler und Karl-Heinz Riedle. Und ich weiß noch, wir haben doch damals Perry Bräutigam getroffen, Mike, in Leipzig, um mit ihm über dieses Spiel zu sprechen, weil er, glaube ich, der dritte Torwart war in diesem Kader. Also da schwingt immer, für mich immer, wenn Deutschland auf die Schweiz trifft, extrem viel Historie mit, weil es so ein wichtiges Spiel war. Und es war ja auch das erste Spiel für Berti Vogts, um mal zu schauen, wie groß die Fußstapfen vom Franz wirklich waren.
Ja gut, ich hab den Berti, ja sicherlich, ich hab ihm ja gesagt, Berti, schau, das Spiel gegen die Schweiz, ich hab's ja gesagt, wir werden auf Jahre unschlagbar sein und Vogts, der Gottverdammte Versager.
An dieser Stelle nochmal, das Originalzitat ist, wir werden auf Jahre hinaus nicht zu besiegen sein.
Das tut mir leid für...
Wenn die Spieler aus dem Osten dazukommen und in diesem einen Spiel, diesem 4:0 gegen Schweiz, mit dem ersten Tor von Andi Thom, stimmte es ja auch. Das war ja sozusagen, das gab dem ganzen Zitat vom Kaiser ja auch sofort Substanz.
Da hat mir leid, der Kaiser wieder gekocht.
Da hat der Kaiser wieder gekocht.
Effenberg
hat gestern im Doppelpass gesagt, da soll er die Punkte ziehen. Ich bin fast verrückt geworden vor Wut.
Wir können nicht auch rausgehen aus diesem Podcast, ohne noch dieses zu sagen, bei einem 0:4 im Neckarstadion wurden aus den Eidgenossen natürlich Leidgenossen.
Ich möchte mich bedanken beim FC Augsburg, dass ich was gratis kriege. Da habe ich mal wieder Stein gehabt. Ne?
Ja, sehr gut.
So, ja, wir steigen
aber
aus.
Aber Kompliment, wirklich sehr, sehr witzig.
Ach, toll, ja.
Total,
ja?
Total.
Ja. Und insofern, wir hatten das, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Sendung schon mit der TSG Hoffenheim, die ja auch sehr lustig agiert hat. Also insofern.
Ja, sowas finde ich ja gut. Ja. Und das Trikot ist halt auch wirklich sehr schön, muss man einfach sagen. Da werde ich noch zum Augsburg-Fan.
Ja.
Ich habe jetzt übrigens für euch noch was mitgebracht, noch ein Ranking. Ich weiß nicht, ob wir es in der Folge drin haben wollen oder ob wir es als Video machen.
Ich bin übrigens gespannt, wenn nächste Woche ein Päckchen vom VfL Wolfsburg kommt und da ist Antrax drin.
So, in diesem Sinne. Also Nationalmannschaft haben wir uns eigentlich viel vorgenommen.
Ja, das wird schön.
Ja, so wie Julian Nagelsmann auch. Wir verschieben das auf die nächste Woche.
So ist es.
Und wünschen euch eine fantastische Woche.
Genau.
In diesem Sinne.
Also.
Tschüss, sagen Micky, Mike und Lukas.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.